Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel, und ich bin Olaf Häuser. So ging es zu, als ich vor etwas mehr als einem Jahr Großbritannien aus der Europäischen Union verabschiedete, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Big Ben-Schläge vom Band und ein mehr als pathetisch geknödeltes God Save the Queen des alten Brexit-Meisters Nigel Farage. In dieser Folge von 8 Milliarden soll es um seinen Zauberlehrling Boris Johnson gehen und um zwei Fragen. Zum einen, wem hilft der Brexit wirklich? Großbritannien, wie von Johnson und Farage stets vollmundig propagiert? Oder der EU, die nach 4,5 Jahren zäher Verhandlungen mit den Briten ihre Sitzungssäle mal wieder für andere Besprechungen nutzen kann? Das Vorgehen in der Impfkrise zum Beispiel. Und darum dreht sich die zweite Frage. Wie kann es sein, dass ausgerechnet Boris Johnson als erster Regierungschef Europas einen Zeitplan für den Weg aus der Pandemie aufsetzt? Und sogar davon spricht, dass seine Landsleute fürderhin niemals wieder unter Schutzmaßnahmen gegen Corona werden leiden müssen.
So zynisch das klingt, aber ein Teil des Erfolges der Briten erklärt sich eben momentan mit dem massiven Misserfolg der ersten 10 Monate.
Das sagt unser Mann in London, Jörg Schindler, der schon mehr als 4 Jahre als Spiegel-Korrespondent aus dem Vereinten Königreich berichtet. Jörg, worüber spricht man in Großbritannien momentan mehr? Über den Brexit oder die Pandemie?
Grundsätzlich ist es so, dass Brexit total in den Hintergrund getreten ist, auch wegen der Pandemie. Aber im Hintergrund laufen ehrlich gesagt wirkliche Dramen ab. Und die betreffen letztlich in der mittleren und in der langen Frist werden die alle Briten treffen. Und das wird sich auch wieder ganz stark in den Vordergrund spielen, wenn die Pandemie erstmal abgeebbt ist.
Das sind dann Menschen wie der Austernfischer Tom Hayward, über den du vergangene Woche, glaube ich, geschrieben hast?
Naja, dieser Austernfischer, den ich da in der Nähe von Colchester getroffen habe, das war schon eine Ausnahmefigur, weil er eben einer der wenigen Fischer war, die von Anfang an gegen den Brexit eingestellt waren, weil er eben auch schon sehr, sehr lange international seine Austern exportiert und deswegen wusste, was da auf ihn und seine Kollegen zukommen wird, wenn der Brexit erstmal endgültig vollzogen ist. Der hat immer in seiner Branche gerufen, Leute, Vorsicht, 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 wenn wir aus dem Binnenmarkt rausgehen und aus der Zollunion, das wird richtig, richtig finster. Und er freut sich also überhaupt nicht darüber, dass er recht behalten hat, aber sagt, es ist sogar noch schlimmer gekommen, als ich befürchtet habe.
Was meint er mit noch schlimmer?
Also die gesamte Muschelindustrie, also all die Jakobsmuscheln, Austernmuscheln, Herzmuscheln, Miesmuscheln nach Europa exportiert haben und damit ihr Hauptgeschäft gemacht haben, die stehen gerade alle vorm Ruin hier in Großbritannien.
Sind das die einzigen Branchen, die da so drunter leiden? Denn also ich verstehe das Ganze mit den Kontrollen immer noch nicht ganz genau. Das hat damit zu tun, richtig? Mit Verwaltung und großem Aufwand, der betrieben werden muss.
Ja, genau. Also es trifft die Muschelfischer insofern besonders, weil die tatsächlich von einem Exportbann betroffen sind. Der hat kein Fristende. Das heißt, der wird bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag da sein. Insofern Muschelfischer und zu 2/3 verkaufen die ihre Produkte in die EU. Die sind tatsächlich unmittelbar vom Ruin betroffen. Für alle anderen, die sozusagen handeln mit Europa, ist es auch schrecklich, aber möglicherweise nicht existenzgefährdend.
Worin liegt denn der Schrecken?
Man muss sich das vorstellen wie ein nicht endender Hürdenlauf. Also es sind endlos viele Formulare, die ausgefüllt werden müssen. Gesundheitszeugnisse, Zollerklärungen, Import- und Exportzeugnisse, Steuer, also Umsatzsteuererklärungen und so weiter und so fort. Es ist ein bürokratischer Albtraum und führt gerade dazu, dass beispielsweise 2/3 der LKW, die vollbeladen aus Europa nach Großbritannien kommen mit Waren, leer wieder zurückfahren, weil einfach ganz, ganz viele Händler sagen, es hat für uns keinen Sinn mehr, wir können das nicht machen.
Und was bedeutet das für Großbritannien?
Mitten in der Pandemie, wo es dem Land ohnehin schon richtig, richtig schlecht geht, gehen bei ganz vielen Branchen gerade nicht, wenn schon nicht die Lichter aus, aber gehen die Umsatzzahlen runter. Der wichtigste Absatzmarkt bricht gerade weg. Und das ist eben alles die logische Folge von der Entscheidung der britischen Regierung, aus dem Binnenmarkt und der Zollunion auszutreten. Das war von Anfang an klar, dass das so kommen würde. Man hat halt nur immer den Leuten gesagt, nö, macht euch mal locker, das wird schon so nicht kommen.
2019 gewann Boris Johnson mit seiner Conservative Party die britische Unterhauswahl und erzielte das beste Ergebnis seit den 1980er Jahren. Ich kann mich täuschen, aber momentan fühlt es sich für mich noch immer so an, als ob ein großer Rückhalt für Johnson und seine Brexit-Politik vorhanden wäre.
Das ist auch so. Also Johnson genießt momentan gerade wieder ein extrem hohes Ansehen. Also zunächst mal natürlich wegen seines wahnsinnigen Glücks, das er mit der Impfstoffkampagne gehabt hat. Aber eben auch, weil er den Brexit, wie er gesagt hat, gewuppt oder gestemmt hat.
Let's get Brexit done. Let's get Brexit done. Let's get Brexit done. Let's get Brexit done. And let's get Brexit done.
Get Brexit done war ja immer sein Schlachtruf. Und der hat den Leuten in den letzten 4 Jahren so viele Lügen, faustdicke Lügen, muss man sagen, erzählt, dass ganz, ganz viele die nach wie vor glauben. Und nur mal so ein Beispiel, was man jetzt in den Gesprächen ganz oft hört, ist tatsächlich ein sehr, sehr großer Brass auf die EU, weil die sagen irgendwie, ja, das, was wir jetzt gerade erleben, das ist ja nicht irgendwie Gott gegeben oder es muss nicht so sein. Guck doch mal die Schweiz, die ist ja auch nicht in der EU und da gibt es ja auch überhaupt keine Probleme mit dem grenzüberschreitenden Warenverkehr.
Die Schweiz?
Und wenn man den Leuten dann sagt, ja, das stimmt, aber die Schweiz akzeptiert dafür die 4 Freizügigkeiten, nämlich eben Warenströme, Menschenbewegungen und so weiter. Deswegen gibt es natürlich keine Probleme und ihr habt aber explizit ausgeschlossen, dass es Freedom of Movement zum Beispiel gibt. Dann gucken einen die Leute mit großen Augen an und ab da verstehen viele dann schon einfach nicht mehr oder wollen dann auch nicht verstehen, weil eben diese Debatte so ideologisch ist. Und es ist eben nach wie vor sehr, sehr bequem zu sagen, die EU ist gemein und die ist doof. Und man muss ja sagen, kürzlich in diesem Fall mit den Impfstoffen, da hat sie sich ja tatsächlich auch irgendwie ausgesprochen ungeschickt verhalten.
Artikel 16, ne?
Genau.
Artikel 16 des von EU und Großbritannien vereinbarten Nordirland-Abkommens bietet beiden Seiten die Möglichkeit zu Gegenmaßnahmen bei drohenden Verlagerungen von Handelswegen. Der Streit begann, als der britisch-schwedische Impfstoffhersteller AstraZeneca ankündigte, nur einen Bruchteil der zugesagten Lieferungen leisten zu können. Die EU fürchtete, dass AstraZeneca nicht den bestellten Vorrat für Europa füllte, sondern erstmal für Großbritannien produzierte. Daraufhin produzierte die EU ein ungeschickt formuliertes Statement, das in gewisser Weise mögliche Kontrollen an der irisch-nordirischen Grenze implizierte und in Person der Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides veröffentlicht wurde.
Today we have developed a system that will allow us to know whether vaccines are being exported from the EU. This increased transparency will also come with the responsibility for the EU to authorize with our member states these vaccine exports.
Die Briten, die Iren und Boris Johnson reagierten mit schwerer Besorgnis. Noch am gleichen Abend ruderte die EU-Kommission mit einem neuen Kommuniqué zurück. Am Ende entschuldigte sich Ursula von der Leyen eine Woche später.
Allow me a word on the island of Ireland. The bottom line is that mistakes were made in the process leading up to the decision. And I deeply regret that. But in the end, we got it right.
Ich habe irgendwo gelesen und ich glaube überall gelesen, dass es ja jetzt noch der Schonfristmodus ist. Dass also jetzt die Kontrollen zwischen EU und Großbritannien nochmal in so einer Übergangsphase laufen und später viel härter werden. Oder habe ich das falsch verstanden?
Nein, das hast du absolut richtig verstanden. Also vielleicht muss man noch mal kurz ausholen. Und es geht ja um das Nordirland-Problem in dem Fall. Und Nordirland ist insofern ein Sonderfall, nicht nur geografisch, weil es eben auf einer anderen Insel liegt als England, Schottland und Wales, sondern weil eben in dem Handels- und Kooperationsabkommen, das die miteinander geschlossen haben, Nordirland eben als Sonderfall behandelt wird, nämlich so, dass es eben tatsächlich noch im Binnenmarkt faktisch der EU verbleibt. Anlass, also warum man das machen wollte, war, weil man gesagt hat, wenn wir das nicht machen, dann werden wir eine harte EU-Außengrenze auf der irischen Insel haben, also zwischen Nordirland.
Eine Landgrenze
zwischen Nordirland und der Republik Irland. Und das wollte man unbedingt vermeiden, aus historischen Gründen, weil einfach die Gefahr, dass dann wieder Gewalt aufploppt, relativ hoch war.
Dann hat sich kurz eingehakt. Ja. Die Gewalt meinst du zwischen den nordirischen Republikanern? Das sind die, die sich zur Republik Irland bekennen und den nordirischen Unionisten, die sich zu Großbritannien zählen. Und durch diese harte Grenze würden dann die ideologischen Haltungen wieder härter und in Gewalt münden?
Genau. Es gibt ja eben diesen Jahrzehnte, bald Jahrhunderte alten Streit eben über die Frage, irgendwie zu wem gehört Nordirland, das ja dieses Jahr tatsächlich sein 100-jähriges Bestehen feiert. Das kommt noch dazu. Deswegen ist das Ganze auch nochmal besonders emotional. Und die Gefahr, die viele gesehen haben und ich glaube zu Recht gesehen haben, ist eben die, dass sollte es Zollgrenzen, überhaupt Grenzkontrollen zwischen Nordirland und der Republik Irland geben, dann könnten die Republikaner auf die Barrikaden gehen, möglicherweise Zollhäuschen in die Luft sprengen, Zöllner bedrohen und so weiter und so fort. Das wollte man also um jeden Preis vermeiden. Und deswegen hat sich Boris Johnson auf etwas eingelassen, was er immer ausgeschlossen hatte, wie so oft bei ihm, nämlich stattdessen eine Zollgrenze durch die Irische See zu ziehen.
Und das funktioniert dann wie?
Also sprich, alles, was jetzt künftig von Großbritannien aus nach Nordirland kommt, muss kontrolliert werden. Und das wiederum bringt natürlich die Unionisten auf. Und das kann man sogar aus deren Sicht ein Stück weit verstehen, weil die sagen, das kann doch nicht wahr sein. Wir sind also ein normaler Teil des Vereinigten Königreichs und werden jetzt plötzlich behandelt wie ein Drittstaat. Also müssen, und das hat ja absurde Folgen auch, also beispielsweise Topfpflanzen, die in englischer Erde stecken, dürfen nicht mehr nach Nordirland gebracht werden, weil das gegen Regeln des EU-Binnenmarktes verstößt. Beispielsweise die britische Armee hätte sich Kontrollen unterziehen müssen, um Ausrüstung und Proviant für ihre Soldaten in Nordirland über die Irische See zu schippern.
Also weil das aus einem Markt in den anderen Markt verbracht wird.
Ganz genau. Und das bringt jetzt eben die nordirischen Unionisten, also die unbedingt bei Großbritannien bleiben wollen, komplett auf die Palme und gefährdet jetzt diesen instabilen Frieden in der Provinz auf diese Weise. Und das ist eine Zwickmühle, ein ganz klassisches Catch-22. Auch das war aber absolut nicht überraschend. Das war von Anfang an klar mit der Entscheidung, verlassen wir den Binnenmarkt und die Zollunion, haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen eine Landgrenze auf der irischen Insel oder wir machen eine Seegrenze. Machen wir eine Landgrenze, bringen wir die Republikaner gegen uns auf. Machen wir eine Seegrenze, bringen wir die Unionisten gegen uns auf. Ja, und jetzt haben wir eben die Situation, dass alle sagen, oh, damit haben wir mal nicht gerechnet. Völliger Quatsch. Natürlich haben alle damit gerechnet. Und das muss jetzt anders werden. Und da wird jetzt gerade verhandelt und es ist einfach sehr, sehr unklar, wie man da eine Lösung finden will.
Also es klingt für mich nach, okay, mit den Unionisten können wir uns eher einigen, weil sie ohnehin zu Großbritannien gehören und wir wollen auf gar keinen Fall ein Problem oder neuerliche Streitigkeiten mit den Republikanern ihren heraufbeschwören.
Das war die Überlegung. Die Überlegung war, dass man dachte, die Unionisten sind vielleicht im Zweifelsfall nicht ganz so radikal und militant wie die Republikaner. Aus nämlichen Gründen hat die britische Regierung natürlich vor allen Dingen großen Respekt vor der IRA und ihren Nachfolgeorganisationen. Aber es kann eben gut sein, dass sie sich da täuschen. Also weil die Unionisten, auch das gehört ja zum Teil der Geschichte, die Unionisten haben auch immer paramilitärische Gruppen gehabt, die haben auch Terroranschläge verübt, die haben auch irgendwie unschuldige Katholiken umgebracht und so weiter und so fort. Und da sind noch sehr, sehr viele Waffen im Umlauf. Es gibt praktisch wöchentlich paramilitärische Shootings in Nordirland. Wenn immer alle sagen, wir haben jetzt seit über 20 Jahren Frieden in der Provinz, das stimmt. Es ist lange nicht mehr das Debakel, das Desaster und der Abgrund, den wir da hatten, aber es ist eben wirklich mehr oder weniger eher ein kalter Krieg als ein Friede, wenn man ganz ehrlich ist.
And the great thing that's been misunderstood about this is there will not be checks. There will not be checks. I speak as the Prime Minister of the United Kingdom and a passionate unionist. There will not be checks on goods going from Northern Ireland to Great Britain.
Was meinst du denn, wie das weitergeht? Also wenn jetzt zum Beispiel der Schongang der EU bei den Kontrollen rausgenommen wird.
Naja, das ist die große Frage. Also darüber wird ja jetzt gerade verhandelt. Du hast ja vorhin richtigerweise gesagt, wir haben momentan eben noch sogenannte Grace Periods, also Schonfristen. Die sind gestaffelt. Die erste davon läuft jetzt Ende des Monats aus, wenn es eigentlich erst richtig losgehen soll mit den Kontrollen. Und die EU momentan besteht darauf, dass sie sagt, nein, das ist Verträge sind geschlossen. Das muss gemacht werden. Und die Briten sagen, auf gar keinen Fall, dann fliegt uns der Laden erst recht um die Ohren. Und das ist letztlich irgendwie, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Da sind wir wieder genau bei den Punkten, bei denen wir in den letzten 4 Jahren auch immer waren. Es hieß immer, wir haben keine Lösung für Nordirland. Jetzt hat man eine Lösung für Nordirland, aber die erweist sich zurzeit als offensichtlich irgendwie extrem instabil und gefährlich. Was sie am Ende beschließen, das wird man sehen.
And the only checks that there would be if something was coming from GB via Northern Ireland and was going on to the Republic, then there might be checks at the border into Northern Ireland.
So this document is talking about checks both ways.
And that's wrong, because there won't be checks.
So you're saying that this is wrong? The government's own impact assessment is wrong, your Brexit Secretary is wrong, all these people are wrong and you're right.
Yes.
Also ich habe hierzulande schon häufiger das Statement gehört, dass die Briten eigentlich immer nur Sonderregeln haben wollen. Das wollten sie schon in der EU und jetzt wollen sie auch einen Sonderstatus und jetzt ist aber auch langsam mal gut mit den ganzen Sonderwünschen. Unverständlich, dass die Briten nicht endlich von ihrem hohen Ross runterkommen. Ist das so?
Naja, na klar, also ich meine, die Briten haben sozusagen fast schon eine politische Karriere darauf aufgebaut, eben gleichzeitig in der EU und außerhalb der EU sein zu wollen. Über 40 Jahre waren sie Mitglied der EU, haben aber für sich Sonderregelungen in Anspruch genommen und jetzt wollen sie im Prinzip das Gleiche in Grün oder sie wollen draußen sein, aber dafür irgendwie alle Vorzüge der EU weiterhin genießen. Das ist relativ schwer, vielen Leuten klarzumachen, weil man muss doch auch mal ehrlich sein, irgendwie den allermeisten Menschen gehen die Verästelungen des Brexit längst sonst wo vorbei.
Das kapiert ja auch keiner.
Es ist auch wahnsinnig kompliziert und schwer zu verstehen. Und man merkt halt nur, okay, also jetzt ist plötzlich vieles irgendwie schwieriger geworden, irgendwie Päckchen in die EU dauern länger. Wenn ich mein Haustier da mit hinnehmen will, muss ich plötzlich irgendwelche Gesundheitszeugnisse und in Quarantäne. Und mein Pass gilt auch nicht mehr und irgendwie Versicherungen und Roaminggebühren fürs Handy und. Und das wird eben alles dann als Schikane wahrgenommen. Aber dass es sozusagen einfach eine logische Folge ist, dass ein Staatenbund, der ein Regelwerk hat, sagt, dieses Regelwerk gilt für alle Nicht-EU-Mitglieder, das will vielen einfach nicht einleuchten.
Und auf der anderen Seite, das ist das Witzige daran oder das Kuriose daran, kenne ich genauso viele Leute, die sagen, ja, die Briten, die machen das genau richtig, die haben sich von den Fesseln der EU gelöst und die kriegen jetzt zwar den ganzen Verwaltungswahn ab, aber dafür haben sie im Innenverhältnis sozusagen wieder freie Hand und können sich mit der Welt auf tolle Handelsbeziehungen einigen. Das, glaube ich, persönlich ist aber nicht so der Fall. Wie siehst du das?
Zwei Punkte dazu. Das eine ist die berühmten Handelsverträge, die Großbritannien mit der ganzen Welt abschließen will. Das ist ja eine Chimäre. Das sagt ja die Regierung selbst. Also der wichtigste Handelsvertrag, den sie gerne abschließen wollen, der mit den USA, wird zum Bruttoinlandsprodukt nach Berechnungen der britischen Regierung 0,2% beitragen, während sie aber irgendwie mehrere Prozentpunkte durch den Verlust des Binnenmarktes gemacht haben. Und das ist einfach eine Milchmädchenrechnung. Das heißt, die können gar nicht so viele Handelsverträge schließen, dass sie den Verlust des Binnenmarktes, wenn es bei dieser momentan sehr, sehr antagonistischen Politik bleibt, ausgleichen könnte. Das ist das eine. Das andere, und was du gerade gesagt hast mit dem Thema, die Briten haben es richtig gemacht, das ist politisch viel, viel heikler, auch für Europa meiner Ansicht nach sehr viel heikler, weil halt gerade eben alles momentan von dieser Pandemie und von dem Thema Impfen überschattet wird und eben alle Welt sieht, mit Verlaub, aber nachdem die Briten alles falsch gemacht haben, hat das blinde Huhn Boris Johnson jetzt einmal ein Korn gefunden mit der Impfkampagne. Das muss man ihm ja lassen. Das funktioniert ja auch wirklich sehr, sehr viel besser als anderswo. Und schon schließen daraus ganz, ganz viele Europäer und EU-Hasser in Europa. Mein Gott, hätten wir es mal auch so wie die Briten gemacht, dann hätten wir, wenn wir jetzt auch alle bis Mai geimpft. Das ist natürlich Quatsch. Das weiß auch hier jeder, aber es ist natürlich eine wahnsinnig reizvolle Erzählung, gerade insbesondere für die Regierung von Boris Johnson momentan.
Konnte er das so gut durchziehen, weil er eben nur auf sein Land achten musste und nicht mehr im europäischen Verbund agieren musste? Oder hängt das da noch mit drin?
Nein, ich glaube nicht. Also es ist so, ich habe gerade gestern in der kleinen Runde von Journalisten mit Tony Blair gesprochen, der in dieser Impfkampagne auch irgendwie sehr stark wieder sein Comeback feiert sozusagen. Und Blair hat es auch nochmal gesagt, das, was wir als Briten gemacht haben, das hätten wir auch innerhalb der EU machen können. Das hat auch Ursula von der Leyen gesagt und es stimmt auch. Also die frühzeitige Zulassung der Impfstoffe beispielsweise eben von AstraZeneca, das hätte man auch unter EU-Regeln machen können. Der einzige Unterschied, glaube ich, ist der, und das hat Ursula von der Leyen in einem Interview auch vielleicht gar nicht so besonders geschickt irgendwie gesagt. Sie sagte irgendwie, die EU ist halt ein Tanker und Großbritannien ist jetzt, wo es nicht mehr in der EU ist, ein Schnellboot. Das heißt, in ganz vielen Punkten kann man sich natürlich schneller bewegen, aber das ist ja ehrlich gesagt auch eine Binse. Also wenn ich Mitglied eines 28er-Clubs bin, dann muss ich mich halt mit den anderen 27 einigen. Wenn ich irgendwie meinen eigenen Club gegründet habe, dann muss ich mich nur mit mir selbst einigen. Insofern gibt es natürlich Punkte, wo die Briten jetzt schneller agieren können. Allerdings muss man eben auch gucken, irgendwie wird es am Ende auch wirklich so erfolgreich sein. Also die machen ja sehr, sehr viel, sehr riskant. Momentan funktioniert's, aber das Ende vom Lied ist ja noch nicht gesungen.
Gibt es denn da einen Bösewicht in diesem Verhandlungsgefüge? Ist es die EU, die zu harte Bandagen anlegt? Sind es die Briten, die zu viel fordern? Also aus dem Bauch raus, wenn man 4,5 Jahre verhandelt und keine ordentliche Regelung hinkriegt, finde ich, hat irgendwer was falsch gemacht. Vielleicht sogar beide Seiten.
Also ich glaube, es gibt in dem Sinne einen einzelnen Bösewicht nicht. Also was man feststellen muss, glaube ich, ist, dass natürlich die EU sich in dem Fall wieder mal so das Klischee von der Erbsenzählervereinigung zu eigen macht. Also sie sind extrem strikt, machen überhaupt keine Ausnahmen. Und es ist natürlich schwer für sind wir wieder bei dem Pflanzenexporteur aus England, der quasi seit 30 Jahren Topfpflanzen nach Nordirland exportiert, nichts an seinem Prozedere geändert hat und plötzlich aber nicht mehr darf, weil halt dann englische Erde nicht auf nordirischem Boden darf. Da kann man schon verstehen, dass da irgendwie Rufe gibt an die EU zu sagen, Leute, seid mal nicht ganz so kleinlich. Andererseits muss man auch wiederum verstehen, dass ja nun irgendwie das nicht die einzige EU-Außengrenze ist. Und wenn jetzt die Briten Sonderrechte bekommen, dann wollen eben andere Staaten auch Sonderrechte. Also dann öffnet man möglicherweise eine Tür, die man nicht mehr geschlossen bekommt. Das ist die EU-Seite.
We will protect our precious union between Great Britain and Northern Ireland. We will, under no circumstances, have checks at or near the border in Northern Ireland.
Und auf der britischen Seite kann man immer nur wieder sagen, das Grundproblem ist, dass Boris Johnson so unendlich viel Falsches versprochen und behauptet hat im Laufe dieser 4 Jahre, dass einfach er auch einen ganz großen Teil der Schuld auf sich geladen hat. Wenn der mal ehrlich gewesen wäre und nicht gesagt hätte zu den Nordiren irgendwie, was macht euch locker, es wird überhaupt keinerlei Hindernisse, keine Kontrollen, gar nichts geben. Das hat er ja mehrfach immer wieder behauptet, wieder besseres Wissen. Und die Leute haben ihm geglaubt und jetzt erleben sie das Gegenteil. Also insofern ist das natürlich auch eine Frage des politischen Geschicks und da hat er nicht besonders gut ausgesehen.
Lass uns über die Pandemie in Großbritannien sprechen, Jörg. Als erstes kommt mir dabei der Schlingerkurs am Anfang in den Sinn. Als die Briten ähnlich wie Holland und Schweden gesagt haben, nee, wir kommen mit der Eigenverantwortlichkeit der Leute schon allein zurecht. Und dann sind sie, wie Holland, umgeschwenkt und haben harte Maßnahmen installiert. Shutdown, Lockdown und so weiter. Jetzt, das hast du schon gesagt, funktioniert die Impfstrategie aber sehr gut. Aber inwiefern kann man Boris Johnson glauben, wenn er ankündigt, dass England, kurz erklärt, die anderen Länder des Vereinigten Königreiches treffen eigene Regelungen, dass England ab dem Sommer nie wieder zu solchen Maßnahmen zurückkehren muss?
Naja, also ganz grundsätzlich sollte man, glaube ich, jede Ankündigung von Boris Johnson mit Vorsicht genießen, aus historischen Gründen. Was das Impfen betrifft, ist es so, dass momentan zumindest alles wirklich sehr gut aussieht. Also die Briten haben mehr als 20 Millionen Leute geimpft, also Bürger geimpft, zumindest irgendwie die erste Dosis bekommen. Bei der zweiten ist es ungefähr 1 Million erst. Es geht sehr, sehr schnell voran. Und insofern ist es tatsächlich möglich, dass Großbritannien das Land sein wird in Europa, das als allererstes wieder aufschließt. Der Plan ist ja bis zum 21. Juni, also Mitsommernacht, praktisch sämtliche Einschränkungen wieder aufzuheben. Ich glaube, die entscheidende Frage ist, bleibt es so, wie es jetzt ist? Also, oder kommt doch noch irgendeine Variante ins Land, gegen die plötzlich Impfstoffe nicht mehr wirksam ist? Wir haben jetzt gerade diese Woche die Meldung gehabt, dass 6 Fälle der brasilianischen Variante im Land aufgetaucht sind. Danach wird gerade massiv gesucht und versucht, deren Verbreitung zu unterdrücken. Man weiß nicht genau, ob es noch andere Varianten gibt und so weiter. Also es gibt ja unglaublich viele Fairnisse und Unwägbarkeiten in dieser ganzen Sache. Aber wenn es dabei bleibt, dann könnte Boris Johnson am Ende wieder mal der lachende Gewinner sein, ja.
Ja, Vorbild für Deutschland und die EU? Oder kann man das nicht vergleichen?
Naja, also was heißt Vorbild für Deutschland und die EU? Also Großbritannien, das muss man bei aller Kritik an der Regierung sagen, fährt eine sehr, sehr gute Impfkampagne. Die ist schnell, die ist effektiv und sie scheint irgendwie auch die Ziele zu erreichen, die angestrebt sind. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass Großbritannien aus einer unendlich deprimierenden Situation ja kommt. Also wir haben über 150.000 Menschen sind hier an oder mit Covid-19 gestorben. Johnson hat in der ersten Phase dieser, und eigentlich in allen ersten Phasen dieser Pandemie, alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Er ist zu spät gekommen, er hat, anders als er behauptet hat, nicht auf den Rat seiner Wissenschaftler gehört und so weiter und so fort. Und so zynisch das klingt, aber ein Teil des Erfolges der Briten erklärt sich eben momentan mit dem massiven Misserfolg der ersten 10 Monate. Was ich damit sagen will, ist, es ist zwar zum einen so, dass viele, viele Menschen schon geimpft sind, aber andererseits haben wir eben auch schon in Teilen des Landes Herdenimmunität erreicht. Dadurch, dass sich das Virus so schnell, so ungehindert verbreiten konnte, aufgrund der vielen, vielen Fehler der Regierung. Der hiesige Drosten heißt ja Neil Ferguson, Professor Lockdown, der sagt, wir haben Teile von London, wir haben Teile von England, in denen herrscht praktisch schon Herdenimmunität, weil da das Virus durchgejagt ist durch die Bevölkerung. Und das macht natürlich, ist auch so einfach, dann irgendwann mal jetzt zu sagen, wir können im Sommer wieder öffnen. Aber das war ja nicht irgendwie Ergebnis einer klugen, vorausschauenden Politik, sondern das war das Ergebnis eines katastrophalen politischen Versagens in den ersten 10 Monaten dieser Pandemie.
Der Mann muss ja irgendwelche Qualitäten haben. Und wenn er auch nur solche Strömungen frühzeitig erkennt und es dann politisch oder auch populistisch für sich ausnutzt. Wie viele Leute glauben noch an Boris Johnson in England oder in Großbritannien, Jörg?
Also es glauben jetzt gerade wieder sehr viele Leute an Boris Johnson und das ist eben dieses wirklich unglaubliche Glück, das dieser Mann hat. Er ist ein Glücksspieler, war er oft schon und ich glaube, und das muss man ihm wirklich lassen. Also ich nehme mal an, dass sein Team und er selbst erkannt haben, irgendwann mal Ende Sommer oder Anfang Herbst, wir haben wirklich richtig viel Mist gebaut und wir müssen, um politisch zu überleben, müssen wir gucken, dass wir wenigstens am Ende irgendwie einen vernünftigen, guten Schlussakkord setzen. Und ich glaube, dass die einfach sehr, sehr viele Kräfte sehr, sehr früh auf diese ganze Impfgeschichte gesetzt haben. Nebenbei bemerkt, ich glaube, das ist insofern die umgekehrte Situation in Deutschland. Deutschland ist extrem gut durch die erste Pandemiewelle gekommen und ist vielleicht dadurch ein bisschen, keine Ahnung, fahrlässig geworden, ein bisschen lockerer und hat möglicherweise sich nicht schnell genug auf das, was kommen wird, vorbereitet.
Was hat Boris Johnson denn richtig gemacht?
Was Johnson eben gemacht hat, ist, er hat sehr, sehr früh Fantastilliarden auf die Impfstoffhersteller geworfen und sehr, sehr früh Verträge geschlossen, wo zu einem Zeitpunkt, als noch überhaupt nicht klar war, ob die Impfstoffe wirklich wirksam sein würden.
Und wann sie kommen und wann sie ausgeliefert werden und so, ne?
Genau. Ja. Und dann hat er eben in einem zweiten Schritt oder hat seine Regierung eben oder die Behörden die Zulassung erteilt, als eben auch die Datenlage noch relativ, würde man sagen, unsicher war und hat damit ja praktisch das Haftungsrisiko auch übernommen. Das hätte ganz schwer in die Hose gehen können. Ist es aber nicht, wieder Glück gehabt. Und dann hat er eben auch auf einer extrem dünnen Datenbasis zu dem Zeitpunkt haben sie beschlossen, diesen Impfintervall, also zwischen der ersten und der zweiten Impfung, eben von den empfohlenen 2-3 Wochen auf 12 Wochen auszuweiten und bekommen dann praktisch 2 Monate danach oder 6 Wochen danach das grüne Licht, dass die Wissenschaftler sagen, hey, das ist nicht nur nicht schlecht, sondern das ist sogar viel besser, als wenn man nur zwei bis drei Wochen gewartet hätte. Also kann man sagen, wieder Glück gehabt. Also das ist wirklich, in der Hinsicht ist er ein Faszinosum. Er hat schon so oft in seinem politischen Leben den Kopf aus der Schlinge gezogen. Also da ist Lazarus echt ein Witz dagegen.
Prime Minister, how can you claim to lead the party that will unite the UK when here in Scotland most people voted to remain in the EU and as such a keen Brexiteer, you're a divisive figure?
Well, we're the party that is going to keep our fantastic United Kingdom together and actually it's only Scottish Conservatives that can prevent another referendum.
Okay, was kann dem Mann dann noch gefährlich werden? Ist es vielleicht die Wahl in Schottland im Mai, glaube ich, die als Lackmustest für ein neuerliches schottisches Unabhängigkeitsreferendum angesehen wird?
Die Wahl in Schottland ist tatsächlich das ganz entscheidende große Problem für Johnson momentan. Also ich glaube, gäbe es Schottland nicht, dann wäre das zurzeit der glücklichste Mensch der Welt. Schottland ist ein Riesenproblem, weil dort eben, wie du sagst, im Mai gewählt wird, weil die schottische Nationalpartei mit großer Wahrscheinlichkeit einen Erdrutschsieg dahinlegen wird, weil Nicola Sturgeon, die First Minister in Schottland, ja gesagt hat, sie wird das praktisch als eine Art Proxy-Wahl für ein zweites schottisches Unabhängigkeitsreferendum betrachten und unmittelbar nach dem Wahlsieg eben die Weichen stellen für ein zweites Referendum. Und Johnson kann da momentan überhaupt nichts gegen tun, weil er einer der Hauptfaktoren für die schottische Unabhängigkeitsbestrebung ist. Der wird also jenseits des Hadrianwalls wirklich gehasst. Er hat Schottland immer mit Geringschätzung und Ignoranz behandelt und kriegt jetzt gerade die Quittung. Das heißt, alles, was er gerade tut, um die Union zusammenzuhalten, zahlt eigentlich eher auf das Konto der Nationalisten ein, weil immer wenn Johnson den Mund in Sachen Schottland aufmacht, laufen der SNP wieder zusätzliche Wähler zu.
Brauchen die Schotten dazu nicht die Genehmigung aus London, so ein Referendum abhalten zu können?
Ja, grundsätzlich ist es so, dass die Schotten nicht einfach mal so ein weiteres Referendum abhalten dürfen. Also es bedarf tatsächlich eines sogenannten Consent aus London. Johnson hat mehrfach gesagt, den wird es nicht geben. Hat kürzlich sogar gesagt, den wird es in der nächsten Generation nicht geben. Andererseits ist aber auch allen in London klar, dass das Njet aus London, dass das irgendwie noch keine hinreichende Politik ist. Also wenn die SNP da mit, weiß ich nicht, 55% die Wahlen gewinnt oder gar 60, dann setzt das eine Dynamik in Gang, die ganz, ganz, ganz schwer einzufangen sein wird. Also wo es wirklich sein kann, dass Johnson früher oder später gar nichts anderes übrig bleibt, als einfach nochmal ein Referendum zuzulassen. Deswegen wird auch hier ganz viel in London darüber geredet, dass man praktisch dieses Referendum an Bedingungen knüpft, die es fast unmöglich machen könnten, dass es eine Mehrheit gibt. Also das ist auch, dass man zum Beispiel sagt, damit es rechtlich bindend ist, braucht es eine Zweidrittelmehrheit, sowas zum Beispiel. Oder dass zum Beispiel die Bedingungen einer Scheidung vor dem Referendum ausgehandelt werden. Und dann hätte natürlich London alle möglichen Druckmittel, Geldmittel zu entziehen und sozusagen irgendwie alle Instrumente zu zeigen und so weiter und so fort. Wobei man auch sich klar darüber sein muss, dass Johnson sozusagen in einer argumentativen Falle steckt, weil er hat ja jetzt praktisch die letzten Jahre seines Lebens damit verbracht, den Briten zu erklären, warum es total super ist, eine Union zu verlassen. Und jetzt muss er im Fall von Schottland irgendwie den Leuten erklären, warum es total, total doof ist, eine Union zu verlassen. Also er muss im Prinzip sozusagen irgendwie die Argumente seiner Gegner übernehmen, um die Schotten vom Verbleib im Königreich zu überzeugen. Das wird ein großer Spaß werden, ihn dabei zu beobachten.
Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich bei meinem Kollegen Jörg Schindler in London für das Gespräch in dieser Folge und bei Ihnen, werte Zuhörerinnen und Zuhörer. Jelena Berner und Philipp Fackler haben mich bei dieser Folge unterstützt. Alle Spiegel-Audio-Formate hören Sie immer auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcasts und allen anderen Podcatchern. Und wir hören uns in einer Woche wieder. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis dahin, Ihr Olaf Häuser.